Willkommen zum Hinter den Vorhang Podcast von mir, Dr. B. Judith Springer, Juristin, Kuratorin, Stadtforscherin, Yogalehrerin, Unternehmerin, Psychic Readerin und spirituelle Mentorin. Und das ist eine Show, in der wir zur Essenz der Dinge vordringen, um dir zu helfen, zurück zu dir zu finden. Hier gehen wir Stress in der Partnerschaft, im Beruf, in der Familie und deiner Gesundheit auf den Grund, um Perspektivwechsel zu schaffen und vor allem Frauen zu empowern, die sich irgendwo auf dem Weg verloren haben. Indem du Play drückst, hast du den ersten Schritt zu einem glücklichen Leben getan. Nimm meine Hand und lebe deinen Traum. Hallo, du Liebe. Hallo, du Schöne. Hallo, du Wunderwesen. Wie schön, dass ich wieder da bin, das erste Mal in diesem neuen Jahr. Und ich wünsche dir ein fulminantes, traumhaftes, empowertes neues Jahr. Und natürlich bin ich der Überzeugung, dieses neue Jahr-Ding, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Denn ich bin auch der Überzeugung, dass das Neue eigentlich erst mit der Tag-Nacht-Gleiche im März zum Frühlingsbeginn stattfindet. Und bis dahin ist ja alles noch in Ruhe, in Vorbereitung, in, im innerlichen Sammeln und ja, einkuscheln, gemütlich machen und so weiter. Und das ist noch gar nicht dieses frische Neue und ich gehe jetzt raus und ich gehe jetzt los und so weiter. Aber das ist ein ganz anderes Thema und darum soll es heute überhaupt nicht gehen. Es geht zwar vielleicht um etwas Neues, aber das wollte ich nur mal ganz kurz vorneweg gesagt haben. Ich nehme dich mit auf meine, ich nenne es jetzt mal Hormonreise. Ich finde das super, super spannend, denn es ist für mich wirklich was ganz Neues und auch etwas, wo ich sehr aus meiner Komfortzone rauskommen muss und wo ich auch immer noch nicht hundertprozentig so total entspannt und super, alles prima und so bin. Denn es geht um die Hormonersatztherapie oder wie sie auch genannt wird, Hormone Replacement Therapy. Und zwar nicht angewendet sozusagen auf meinen Organismus aus irgendwelchen, keine Ahnung, Gründen von Autoimmunkrankheiten oder sonst was, sondern aufgrund von Menopausenthemen. Und erinnert euch vielleicht an ältere Podcast-Folgen von mir, wo ich auch schon zum Thema Menopause gesprochen habe. Und grundsätzlich, du kennst mich ja jetzt mittlerweile ein bisschen, ich bin eigentlich sowas, was eine, die man als Öko bezeichnen könnte. Also ich bin der absoluten Überzeugung, dass in der Natur für alles ein Kraut gewachsen ist und die moderne Pharmakologie oder die pharmazeutischen Produkte, die es auf dem Markt gibt, die ich größtenteils niemals nutzen würde. Denn A, glaube ich eben, dass, wie ich gerade gesagt habe, dass es auch natürliche, mindestens genauso gut wirksame Mittel gibt. Und natürlich bin ich ein absoluter Anhänger, das muss ich natürlich noch vorausstellen, der Prävention und nicht dem Behandeln nachher, sondern ich bin immer eine absolute Verfechterung, an die Wurzel zu gehen und keine Symptome zu behandeln. Das gesagt, bin ich auch der Überzeugung, dass der Körper ein unglaubliches Wunderwerk ist, der Natur. Die Natur ist sowieso unglaublich und wir Menschen haben sie noch nicht mal ansatzweise begriffen. Und deswegen halte ich es für absolut blasphemisch, wenn man eigentlich zum Beispiel Cholesterinmedikamente nimmt. Denn Cholesterinmedikamente wirken nicht nur auf das Cholesterin, sondern Cholesterin das ist auch mittlerweile schon revidiert, aber Cholesterin, ich vereinfache das jetzt mal sehr stark, ist nicht nur etwas Negatives, es gibt ja auch gutes und schlechtes Cholesterin und so weiter, aber die ganze Cholesterin-Diskussion. Und da verweise ich super gerne auf den Podcast von Ruth Bialowons, einer ganz, ganz tollen Ärztin, die das alles beleuchtet, eine wirklich moderne und hoffentlich zukunftsfähige Ärztin. Der Podcast heißt unheilbar gesund. Da spricht sie auch in einer Folge über das Thema Cholesterin. Sie hat ganz klar dargelegt, dass die alte Denke zum Thema Cholesterin überholungswürdig ist oder bedürftig. Und dass eben Cholesterinmedikamente eben auf das Cholesterin wirken, aber Cholesterin hat auch einen Sinn im Körper. Also macht auch bestimmte Dinge im Gehirn und so weiter. Das hat nicht nur was mit Plaques oder sonst was oder Ablagerungen in Arterien zu tun, sondern eben auch mit anderen Dingen und Mechanismen, die im Körper ablaufen. Und damit, da grätscht man natürlich auch rein, wenn man eben Cholesterinmedikamente nimmt. Also jetzt das nur als Beispiel. Und denn im Körper ist es ganz, ganz oft so, dass ein Botenstoff, ein Hormon oder was auch immer nicht nur eine Funktion hat, die Medikamente ja aber nur immer singulär betrachten, sondern eben viele, eine Verkettung. Es ist einfach ultra komplex, was da in unseren Körpern abgeht. Und deswegen ist es halte ich es für absolut blasphemisch zu glauben, dass man mit einem Medikament eine bestimmte Sache eben bewirken kann. Und das sieht man ja auch daran, dass es ganz oft so ist, dass man eben Medikamente nehmen muss und dann gleichzeitig Medikamente wieder gegen die Nebenwirkung von diesem Medikament und so weiter und so weiter. Also es ist dann ein nie enden wollender Teufelskreis. Meine Tante, die ich ja immer sehr gerne zitiere, die ganz klassisch amerikanisch gelebt hat in den USA, die kam nach Deutschland mit einem Kulturbeutel voller dieser orangenen Döschen. Ihr kennt sie aus Filmen, aus amerikanischen Filmen. Sie hat wirklich die ganze Bandbreite an Medikamenten genommen und war bestimmt auch schwerst medikamentenabhängig dadurch. Und sie hat das nie hinterfragt. Also sie hat alles das gemacht, was der Doktor gesagt hat. Und in den USA ist man da ja sehr viel lockerer mit bestimmten Sachen, mit Verschreibungen als in Deutschland. Und das war das Ergebnis. Und das halte ich für eine Schande, kann man schon fast sagen. Also verstehe mich bitte nicht falsch. Es gibt hundertprozentig Medikamente, die zu bestimmten Zeiten absolut notwendig sind, um schlimmere Sachen im Körper zu verhindern. Und die meisten Medikamente aber werden eben gegeben in Situationen, wo das nicht notwendig ist. Ja, aber das ist auch wieder ein Thema für eine ganz neue Podcast-Episode, denn wir wissen alle, dass da große Interessen finanzieller Art dahinter stecken, dass das so ist, wie es ist. Und dass das auch wahrscheinlich erstmal so bleiben wird, wie es ist. Und darum soll es aber nicht gehen heute. Aber wie gesagt, ich bin grundsätzlich nicht für eine medikamentöse Behandlung von bestimmten Krankheiten oder Wehwehchen, sondern ich bin dafür, die Wurzel beim Schopfe zu packen und mit natürlichen Mitteln dagegen zu arbeiten. Und natürlich vom Kopf her, ist klar. Das ist ja der Haupthebel, sagen wir es mal so. Ja, und das gesagt, habe ich mich ja vor allen Dingen jetzt das ganze vergangene Jahr, also man kann wirklich sagen 2025 komplett, habe ich mich sowas von tief mit dem Thema Menopause beschäftigt. Und nicht umsonst ist das Ergebnis mein Menopausen-Retreat, was Ende Februar stattfinden wird, und mein Menopausen-Workshop, der Anfang März stattfinden wird. Denn sie sind das Ergebnis meiner einjährigen Recherche und Deep Dive in dieses Thema. Und natürlich kommt dann immer wieder das Thema der Hormonersatztherapie eben auf den Tisch. Und ich habe bis dato eben aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, nichts dergleichen zu mir genommen. Und ich muss sagen, ich habe bis vor kurzem auch, war ich der Überzeugung, ich habe auch keine Symptome. Also ich bin perimenopausal, das heißt, ich bin noch nicht in der Menopause, sondern noch davor. Und würde sagen, wenn ich so eine Freundin von mir angucke, dass ich eigentlich symptomfrei bin. Aber ich habe mir dann eben im Zuge dieser ganzen Recherche und auch immer wieder bei mir schauen und so weiter, musste ich mir dann eingestehen, da gibt es schon Dinge, die ganz klassisch perimenopausale Symptome sind. Und die habe ich einfach so ein bisschen wegignoriert, sagen wir es mal so. Und dann auf, keine Ahnung, die Geburten geschoben. Und ja, also da gibt es einige Themen, mit denen ich sehr gut leben kann, die ich auch irgendwie so in den Griff gekriegt habe. Aber wenn ich ehrlich bin, die ich auch schon seit 6, 7, 8 Jahren, ich weiß es nicht, ich habe nicht genau geguckt, mit mir rumschleppe, die mich nicht besonders einschränken und mich auch nicht stören, wirklich, aber die auf jeden Fall auf das perimenopausale Thema zurückzuführen sind. Was aber dann jetzt mehr ins Gewicht fällt, ist, dass ich seit ungefähr einem Jahr oder sowas, ich kann das auch nicht so genau sagen, merke, dass ich im Kopf Probleme kriege. Und das ist was für eine Person wie mich, die sehr rational ist, also auch immer weniger, Gott sei Dank, denn da habe ich dran gearbeitet, auch mehr mit dem Herzen zu denken, aus dem Herzen zu fühlen und zu arbeiten und nicht immer nur mit dem Kopf. Also das, deswegen ist es nicht mal so, ja, so krass. Aber ich merke trotzdem, es gibt bestimmte Dinge, die ich irgendwie blöd finde. Also zum Beispiel, dass meine Familie spiegelt mir das halt immer so mit, oh Mama, das hast du doch gerade schon mal gefragt. Also ich frage Dinge mehrmals und ich kann mich nicht erinnern, das schon mal gefragt zu haben. Also ich weiß es so ganz dunkel und meine Aufmerksamkeit ist wesentlich defiziler geworden. Früher war ich so eine Multitasking-Göttin und das geht gar nicht mehr. Also wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe und ein Kind steht neben mir und er will mir parallel was erzählen, ich kann das nicht richtig speichern, was das Kind mir erzählt. Oder ich höre dem Kind zu und kann dabei keine E-Mail schreiben. Also ist auch gut so, so soll es ja auch sein, dass man da mit der Aufmerksamkeit an einer Sache dran ist, aber es ist ganz extrem geworden. Und die Kinder sind dann halt total genervt davon, weil sie das halt anders kennen. Und wenn ich gerade am Arbeiten bin und sie stören mich sozusagen und erzählen mir irgendwas und danach merken sie, dass ich das einfach gar nicht mitgekriegt habe so richtig, außer dass sie neben mir stehen und was gesagt haben, dann sind sie immer total genervt und so. Und ich entschuldige das dann immer jetzt damit, dass ich sage, hey, mein menopausales, perimenopausales Gehirn, das verschaltet, verdrahtet sich gerade anders und ihr müsst ein bisschen Verständnis haben mit mir. Und natürlich so ganz einfache Sachen, Worte fallen mir nicht ein. Und ja, aber dieses Vergessen, das ist einfach noch viel krasser. Und ich habe da auch andere zu befragt. Und das ist tatsächlich wirklich ganz typisch. Und bei den meisten wird das einfach nicht richtig beachtet. Also man guckt da nicht so hin oder man würde das auch nicht diagnostizieren und auch nicht benennen sozusagen. Aber ich habe da zum Beispiel auch mit einem Freund drüber geredet und der hat dann auch plötzlich festgestellt, hey, meine Frau macht genau das Gleiche, du hast recht. Die fragt man am Abend etwas oder und am nächsten Morgen fragt am Abend etwas und am nächsten Morgen fragt sie es nochmal und alle sagen dann, hey, Moment mal, das haben wir doch gestern Abend schon beantwortet. Und genau so ist das. Also, und das ist wirklich, nervt mich so ein bisschen, ja, so, dass ich denke, okay, vielleicht sollte ich mir das jetzt mal eingestehen, dass da doch vielleicht was ist, was vorher nicht so war. Und so ein Sharp Mind, den habe ich total gerne und den hätte ich auch gerne, aber dieses so ein bisschen dieses, ein bisschen Schusselige, kann man so sagen. Und einfach, ja, ich weiß nicht, ob man das als Brain Fog, das ist ja so ein klassisches Symptom, bezeichnet. Aber ich würde sagen, es geht schon so ein bisschen in diese Richtung. Und ja, ich gestehe jetzt hier es offiziell und öffentlich ein. Und und dann habe ich mich halt das ganze Jahr über eben auch mit dem Thema Hormonersatztherapie beschäftigt. Und Hormonersatztherapie, das ist ja ein ganz großes Feld. Das ist ja lange, lange, lange Jahre bis zu einer Studie von 2002. Waren das klassischerweise Hormone, die künstlich hergestellt wurden, also im Labor hergestellt wurden. Es waren synthetische Hormone, die aus das klassischste, älteste Medikament damals, Östrogenpräparat, war aus gewonnen aus dem Urin schwangerer Stuten. Und das hieß auch sowas wie Equistan oder sowas. Also man hat in dem Markenname war das Wort Pferd irgendwie mit drin. Und diese Studie, die hat damals wirklich so, war dann so für alle Ärzte so ein mega Warnzeichen, weil diese Studie hat dann gezeigt, ja, Hormonersatztherapie besteht ein großes Risiko, Brustkrebs auszulösen. Und das haben sich alle Ärzte irgendwie gemerkt und alle Ärztinnen. Und daraufhin war dann erstmal die Hormonersatztherapie so ein bisschen so ein No-Go. Und das hat sich langsam erst so ein bisschen wieder verändert. Und gerade so funktionale Ärzte und andere Ärzte haben da ein bisschen genauer hingeguckt und auch immer wieder hingeguckt. Und jetzt gerade jetzt vor kurzem hat die FDA, also die Gesellschaft in den USA, die für so Medikamenten und Nahrungsmittelsicherheit zuständig ist, so ein Warnsymbol aufgehoben, weil es eben jetzt klar geworden ist, dass diese Studie falsch interpretiert wurde und eigentlich so gesehen in sich fehlerhaft war, diese Schlüsse zu ziehen. Denn erstens bezog es sich auf oral eingenommenes künstliches Hormon, also eben wie gesagt dieses aus Stutenurin und dann eben oral eingenommen und dann war es bei Frauen, die alle über 60 waren, also die per se schon aufgrund ihres Alters ein erhöhtes Brustkrebsrisiko hatten. Und dann wurde es auch in einer ziemlich hohen Dosierung eingenommen in dieser Studie. Also diese Studie hat einige Fehler sozusagen drin und lässt auf keinen Fall Rückschlüsse auf eine anders eingenommene, andere Kohorte und andere Hormone Rückschlüsse zu. Das hat man mittlerweile gemerkt. Also es ist aber, muss man dazu sagen, in der Ärzteschaft immer noch nicht richtig angekommen. Also in der Gynäkologie schon weitestgehend. Und aber auch, dass Hormone auch darüber hinaus eingesetzt werden können, um langfristig gerade vor allen Dingen zum Beispiel Osteoporose entgegenzuarbeiten. Das ist nicht nur bei den Gynäkologen, sondern eben auch bei den Internisten oder Endokrinologen und Loginnen oder eben bei den funktionalen Ärzten. Das ist erst so in letzter Zeit, so kommt das so ein bisschen an. Es ist aber immer noch etwas, wo viele Ärztinnen und Ärzte noch vor zurückscheuen, eben aus dieser alten Angst, dieser alten Warnung von damals. Und jetzt ist das aber was ganz anderes bei den Gynäkologinnen und Gynäkologen und gerade die Forschung in den USA sind da schon so, so viel weiter und auch die der Verschreibungsalltag sozusagen, denn es handelt sich dann jetzt, wenn man das modern betrachtet, die Hormonersatztherapie sind eben bioidentische Hormone. Und das ist ein großer Unterschied zu diesen künstlichen Hormonen und diese Hormone, wie sie eben aus Stutenurin gewonnen werden. Denn diese sind ähnlich den menschlichen Hormonen, aber sie sind eben nicht identisch. Und diese bioidentischen Hormone, sind halt von der Molekülstruktur absolut identisch mit dem, was Frauen selber bilden. Und in den modernen und aufgeklärten Kreisen in den USA ist die Meinung eigentlich ganz, ganz klar durch die Bank weg. Bioidentische Hormonersatztherapie ist the shit. Also ist absolut absolut gerechtfertigt, hat minimale Nebenwirkungen, wenn überhaupt. Also es ist eher so, dass es ein zu viel und zu wenig gibt. Also das eher so in die Richtung, hat also kaum Nebenwirkungen. Die Gefahr, Brustkrebs dadurch zu bekommen, die gibt es eigentlich nicht. Natürlich gibt es eine Kontraindikation auch für bioidentische Hormonersatztherapien. Das ist zwar, wenn du einen hormonbedingten Brustkrebs hast oder hattest und wenn du zu Thrombose neigst. Also da ist man immer noch ein bisschen vorsichtig. Das sollte man vorher ausschließen. Und generell wird auch gesagt, dass man die Brustuntersuchung regelmäßig machen sollte, trotz alledem, ja. Weil nämlich, da komme ich gleich nochmal detaillierter darauf zurück, Östrogen eben Brustgewebewachstum fördert. Auch eben das Wachstum von Krebszellen sozusagen. Also generell das Wachstum aller Zellen quasi, ja. Und damit auch theoretisch das von Krebszellen. Aber da lässt man natürlich außen vor, dass sowieso mit steigendem Alter die Gefahr, Brustkrebs zu bekommen, steigt. Sowieso. Also das ist einfach so, das hat mit Hormonen, also mit Hormon, zusätzlicher Gabe von Hormonen nichts zu tun, sondern das ist einfach per se so. Und zum Beispiel auch Rauchen erhöht das Brustkrebsrisiko um 10% und so weiter. Also da gibt es viel, viel krassere Faktoren noch. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht trotzdem auch ein Faktor sein könnte. Aber man muss sich mal anschauen, wie viele Frauen Brustkrebs haben, die gar keine Hormone nehmen. Also ne, ihr seht, was ich meine. Das gehört also eigentlich zum guten Ton mittlerweile, diese Hormonersatztherapie. Ich hatte da ja, das habe ich euch auch schon mal erzählt, eine Diskussion mit meiner Frauenärztin, die gesagt hat, sie verschreibt die nicht so gerne, weil die Frauen kommen an und wollen die wie Smarties nehmen und da ist sie absolut gegen. Und das finde ich grundsätzlich gut, weil man sollte das immer aus einer bewussten Entscheidung heraus machen und wenn es sozusagen angebracht ist. Aber mittlerweile geht man tatsächlich schon so ein bisschen auch in den USA vor allen Dingen dahin über, das auch prophylaktisch sozusagen zu nehmen in der Perimenopause, um eben bestimmte Degenerationserscheinungen des Gehirns vor allen Dingen und der Knochenstruktur zuvorzukommen. Also da verändert sich gerade ganz viel und meine Reise beginnt deswegen nicht bei meiner Frauenärztin, sondern woanders. Und da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall habe ich mir das alles angeschaut und gedacht, okay, wenn es jetzt zum guten Ton gehört, in wirklich Kreisen von Ärztinnen, die ich sehr schätze und deren Expertise ich sehr schätze, und dann vertraue ich darauf. Und ich habe wirklich auch ganz tolle Interviews auch gehört von Ärztinnen, die auch sagen, ja, dein Körper produziert ja Hormone und Hormone, sozusagen bioidentische Hormone, ist eigentlich total bio so gesehen, weil sie ja, sie kommen jetzt, weil sie eben identisch sind mit deinen Hormonen. Ja, das ist ja das, was dein Körper ganz natürlich normal produziert. Und etwas, was in dieser ganzen Hormondiskussion mir immer zu kurz kommt, und das möchte ich einmal nochmal ganz klar vorneweg sagen, warum das überhaupt so ist, ja, warum es überhaupt das Bedürfnis gibt, sowas zu nehmen und zu verschreiben und die Notwendigkeit, ja, ist einfach grundsätzlich. Der Körper ist so gebaut, der weibliche Körper, dass eben in der Perimenopause die Östrogen abfällt, also sehr schwankend. Und Progesteron, ich reduziere das jetzt mal auf die zwei Haupthormone, Progesteron fällt schleichend sozusagen ab, ja. Und mit dem Abfall dieser Hormone ist es eigentlich so vorgesehen von der Natur, dass die Hormonproduktion in den Eierstöcken übernommen wird, auf einem sehr viel geringeren Niveau natürlich, durch das Fettgewebe und auch die Nebennieren. Und das Problem ist bloß, dass in unserer heutigen Gesellschaft, also wenn man sich die Nebennieren anguckt, sehr, sehr viele Menschen einen Adrenalin, also eine Nebennierenerschöpfung haben. Denn diese Nebennieren, die sind absolut nicht stressresistent. Und in unserer stressigen Gesellschaft, wenn man sich schon anguckt, dass Nebennieren eben gerne wollen, dass man um 10 spätestens ins Bett geht und ja, ganz bestimmte Dinge macht und absolut stressreduziert lebt, in unserer Gesellschaft ist das ja eigentlich kaum möglich. Nicht nur, auch selbst wenn du, ne, ich würde behaupten, mein eigenes Leben ist momentan mittlerweile relativ stressfrei, aber du kriegst ja den Stress um dich herum ab, den kollektiven Stress, das ist ja alles da. Und da muss ich nur mal an die Corona-Zeit erinnern, was war das für ein Stress, ja? Also was war das für ein kollektiver Wahn und wie gestresst sind wir alle dadurch gewesen, selbst wenn uns Corona nicht so interessiert hat, ja? Also das spielt gar keine Rolle. Und deswegen habe ich immer gesagt, ja, es ist jetzt einfach notwendig geworden, weil unser Körper das durch unsere krasse Gesellschaft nicht mehr schafft, diese Transition alleine zu bewerkstelligen. Und hier kommt dann die Hormonersatztherapie ins Spiel. Sie macht sozusagen diesen harschen Übergang und dass eben der Körper das nicht mehr schafft und nicht in dem Maße schafft, den Übergang softer zu gestalten, sondern da fällt man dann mitunter eben in ein Loch. Das ist von Frau zu Frau vollkommen unterschiedlich. Und dann kommt die Hormonersatztherapie hier ins Spiel und gleicht eben diese Bumps in the Road, also diese Unebenheiten eben aus. Und die Östrogen, das ist vor allen Dingen da, um auch die Knochengesundheit, Gehirngesundheit und alles Mögliche. Also das hat eine riesen Bandbreite an Auswirkungen und wir haben Hormonrezeptoren im ganzen Körper, eben auch Muskelverlust und also die Liste ist unendlich, ja. Und auszugleichen und Progesteron wiederum, das ist ja das Hormon aus der lutealen Phase, also der zweiten Zyklushälfte. Das wiederum ist da, um eben die Gebärmutterschleimhaut wieder abzubauen. Das ist auch knochenschützend und die sind auch alle, beeinflussen auch deinen Schlaf. Progesteron bewirkt, dass du besser einschläfst und Östrogen, dass du durchschläfst. Zum Beispiel, wenn es da Probleme gibt, dann wirken sich beide auch noch auf die Libido aus, um auf Inkontinenzthemen, auf Hitzewallung und so weiter und so weiter. Also das ist eine Riesenbandbreite, ja. Und also ich habe dann eben entschieden, okay, ich werde jetzt hier mal nicht den Angsthasen spielen, ne? Weil, wie gesagt, also ich habe dann so ein kleines bisschen Ressentiment. Und ich werde es jetzt einfach ausprobieren. Und ja, da habe ich jetzt mich entschieden, Anfang des Jahres, ich werde auch Hormonersatztherapie in Anspruch nehmen. Und ich möchte das natürlich so machen, wie es sozusagen Best Practice ist, ja. Und die Ruth Bialowons hatte da ganz klar gesagt, wie sie das macht, dass sie eben vorher ein Hormonpanel erstellt und dass das dann aufgrund dieses Panels dann eben man eingestellt wird mit den Hormonen und dass das dann eben auch regelmäßig kontrolliert wird, inwiefern das passt. Gesagt, getan. Ich habe mich also an den Rechner gesetzt und dann recherchiert, da ich weiß, dass die Frauenärzte das nicht unbedingt alle so handhaben. Also in meinem Freundeskreis, Freundinnenkreis rumgefragt, habe ich erfahren, dass die Hormone bekommen, nie ein Hormonpanel haben machen lassen oder da wurde nie eins gemacht, sondern denen wurde in Anführungsstrichen einfach die Präparate verschieben und sie nehmen die. Und tatsächlich sind sie auch angehalten worden, das auszuprobieren mit der Dosierung, was ich auch damals gesagt habe, dass ich das total unverantwortlich finde. Also ich habe mich da so ein bisschen aufgeregt, weil ich gedacht habe, diese Ärzte ist echt krass, die kriegen das nicht bezahlt, die können das nicht abrechnen, diese ganzen menopausalen Geschichten. Und dann wird eigentlich die Verantwortung so ein bisschen auf die Patientin übergeschoben. So war meine Einstellung, ne? Und da habe ich gedacht, okay, ich möchte das anders machen und ich bezahle auch dafür. Also gesagt, getan, ich habe mich an den Computer geklemmt und versucht in Berlin, ich wohne ja jetzt 110 Kilometer entfernt von Berlin, aber hier in der Gegend ist das natürlich zwecklos und deswegen versucht in Berlin eine Internistin und Gynäkologin zu finden. Also nee, eine Endokrinologin und Gynäkologin zu finden in Personalunion, die sowas macht. Ja, Stunden später musste ich feststellen, die paar, die sowas machen, die es gibt in Berlin, sind auch nicht so mega, mega viele, die nehmen alle keine neuen Patienten mehr auf. Auch keine Privatpatienten, auch keine Selbstzahler, nichts. Die sind einfach voll, ja. Da war ich ziemlich frustriert und letztendlich dann habe ich dann aber doch noch eine Praxis gefunden, die sozusagen sich spezialisiert haben auf Menopause, aber es ist natürlich ausschließlich eine Privatpraxis. Und da habe ich dann auch sehr schnell einen Termin gekriegt, also wirklich nach 2 Tagen. Und da bin ich dann vor einer Woche, Montag war das, nach Berlin gefahren. Und dieser Termin, also es ist insgesamt wirklich erzählwürdig, dieser Termin fand nicht in der Praxis statt von denen, sondern in einem Gebäude, in einer Institution. Ich wusste nicht, was das ist zu dem Zeitpunkt, das sich Eterno nennt. Das ist für mich strategisch gut gelegen, an der Janowitzbrücke, da mitten in Berlin. Und da bin ich dann hingefahren. Und das ist in so einem ganz, ganz alten Gebäude da. in der Nähe von der Fischerinsel und innen drin ist es hochmodern und super schick alles. Dann fährt man mit dem Fahrstuhl, der nur in diesen ersten Stock fährt und das ist quasi wie ein Ärztehaus, bloß innen schick und in privat. Und da gibt's nicht nur Gynäkologen, sondern auch alle möglichen anderen Ärzte, plastische Chirurgen und was ihr euch alles so vorstellen könnt, ja. Also ultra schick. Der Wartebereich ist ein Café tatsächlich, ja. Also da kann man sich einen Kaffee kaufen. Also sieht dann aus wie in so einem modernen Coffeeshop sozusagen. Und Snacks gibt's da auch und so. Also weit entfernt von einem normalen Arzt-Warteraum. Und da kriegt man dann so eine Nummer, ne, wie so auf dem Amt. Und dann gibt's eine Anzeige oben und dann wird man dann aufgerufen sozusagen. Muss dann zu irgendeinem von diesen 1000 Zimmern gehen, die das da gibt. Naja, also ich bin dann, genau, und man kriegt so bei der Anmeldung so einen 20-Minuten-Slot. Und muss dann ganz viele Sachen unterschreiben, dass man es alles selbst bezahlt und so weiter und so weiter. Ja, also ich bin dann dran gekommen, es war eine sehr junge, sehr nette Ärztin. Und habe sie als erstes erstmal gefragt, ja, wie teuer ist das denn jetzt ja eigentlich? Also überall steht, dass sie selbst bezahlen muss und was weiß ich was alles. Aber wie viel das letztlich ist, das steht da nirgendwo. Ja, also dieser 20-Minuten-Slot kostet 120 Euro. Und wenn es länger dauert, entsprechend teurer, entsprechend mehr. Na gut, okay. Also, und dann habe ich ihr gleich gesagt, sie müssen mich jetzt über nichts aufklären, gar nichts. Ich weiß, was ich will. Und ich möchte einfach eine Hormonersatztherapie beginnen. Eine mit bioidentischen Hormonen ist klar. Was anderes macht man eigentlich nicht mehr heutzutage. Und habe sie dann auch ganz konkret bestimmte Sachen gefragt. Und habe halt gesagt, ja, ich möchte das nach diesem Best Practice machen. Ich möchte ein Hormonpanel machen und dann sollen sie sagen, welche Präparate ich dann dementsprechend bekomme. Ja, da wurde sie dann schon so ein bisschen zögerlich und ausweichend und so. Und dann hat sie gesagt, ja, wir können alles machen, was sie wollen. Und wir machen gerne ein Hormonpanel, aber... Und dann hat sie gesagt, ja, aber ganz ehrlich, das wird nichts an der Medikation ändern, die ich Ihnen jetzt auch so verschreiben könnte. Also, wenn Sie das unbedingt wollen und unbedingt Geld ausgeben wollen dafür, dann machen wir das natürlich total gerne. Und sie hat dann auch nochmal gesagt, dass Hormonpanels auch gar nicht so super aussagekräftig sind, weil die sich sehr unterscheiden von Tag zu Tag. Und ich hatte meinen alten Dutch-Test, den ich ja im April letzten Jahres mitgebracht habe. Da hat sie gesagt, den kann man eigentlich sofort in die Tonne treten, weil das sagt überhaupt nichts über den jetzigen Zustand. Ja, gut, so viel wusste ich dann auch. Und dann hat sie gesagt, ja, weil es ist doch, und das fand ich dann irgendwie sehr überzeugend, das Wichtigste ist, wie geht es der Patientin? Und eine Medikation anhand der Hormone, des Statuses zu machen, den man aus dem Panel liest, ist eigentlich nicht zielführend, hat sie gesagt, weil es wichtig ist und das ist total individuell. Manche reagieren mehr darauf, manche weniger und so weiter. Und das ist so individuell, hat sie gesagt, dass man eben eigentlich sozusagen mit einer Minimaldosierung beginnt und dass dann die Patientin tatsächlich selber ausprobieren lässt. Und das hatte ich ja vorher gesagt, oh mein Gott, das ist des Teufels und dass die Patienten diese Verantwortung selber übernehmen müssen, fand ich alles total scheiße und so. Naja, sie hat mir das jetzt erklärt und das hat natürlich total viel Sinn ergeben und da muss ich dann meine Meinung etwas revidieren. Und sie hatte gesagt, okay, in ihrem Falle, da ich noch einen Zyklus habe, ist das normale Prozedere, dass man eben ein Östrogenprodukt verschreibt, typischerweise ein Gel oder eine Creme, denn das ist die beste Methode, dass man das eben transdermal aufnimmt, weil dann wird das nämlich nicht über die Leber verstoffwechselt und dann gibt es kein Thromboserisiko, wenn man das nicht über die Leber verstoffwechselt. Und das heißt, ich habe dann ein Östrogengel verschrieben bekommen, dann hat sie mir ein Progesteron verschrieben, denn Progesteron, wenn man Östrogen nimmt, ist Progesteron wichtig, denn, wie gesagt, die Gebärmutterschleimhaut wird dann ja aufgebaut, um nicht eine unkontrollierte Wuchung sozusagen da loszustoßen, brauchst du eben das Progesteron, was wiederum eben wie in der zweiten Zyklushälfte normal eben die Gebärmutter schützt, indem eben die Schleimhaut auch wieder abgebaut wird. Die beiden sind im Tandem eben wichtig, weil das eine das andere reguliert. Und wenn man eben, wie in meinem Falle, noch einen Zyklus hat, dann hat sie empfohlen, ich musste das wirklich aus ihr rauskitzeln, ja, weil sie mir das total überlassen hat. Also Progesteron gibt es in Form einer Weichkapsel. Die kann man entweder oral einnehmen oder eben vaginal. Und da hat sie gesagt, dass eben die vaginale Variante die bioidentischste ist sozusagen, weil dann das Progesteron nicht so sehr systemisch wirkt, sondern eher lokal. Also das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Das sagt man ja auch bei Östrogencremes, die man vaginal benutzt, dass die wirklich nicht systemisch wirken, weil ich meine, sie kommen ja irgendwo in den Blutkreislauf und weiß nicht, wie das funktioniert, dass es nur an dem Ort dann bleibt. Denn die Vagina ist ja und die Gebärmutter sind ja kein abgeschlossenes System in sich. Naja, aber das muss ich nochmal recherchieren. Auf jeden Fall hat sie gesagt, das wäre sozusagen die bioidentischste Variante. Und die, in dem Falle nimmt man das eben auch zyklisch. Also man, das Östrogen nimmt man einen Monat durch, den ganzen Monat durch, aber das Progesteron nimmt man eben dann nur, wie es klassischerweise ist, in der zweiten Zyklushälfte, also ungefähr dann nach dem Eisprung bis zur neuen Menstruationsblutung. Und sie hat dann gesagt, sie können das oral nehmen oder eben vaginal einführen, das überlässt sie mir, aber sie sagt dann eben, wenn ich keine Themen mit Schlafen habe, denn da wirkt ja eben das Progesteron drauf, und ich habe keine Schlafthemen, dann würde sie mir eben die bioidentischste Version empfehlen und das wäre dann eben vaginal. So, und dann habe ich noch als drittes eine Vaginalcreme verschrieben gekriegt, die sozusagen nochmal ganz dezidiert und lokal gut ist für die ganze Schleimhaut und die ganze vaginale Gesundheit, sage ich jetzt mal so, und so weiter. Und auch eben mit Stressinkontinenz, gegen Stressinkontinenz wirken kann, ja, muss nicht, aber kann. Und eben viele Themen, die man eben so in der Perimenopause hat, da unten. Und ja, das hat sie mir dann verschrieben, Privatrezept natürlich. Und dann, ich weiß gar nicht, was habe ich sie noch gefragt? Ja, wie ist das denn eigentlich? Weil über Testosteron bei Männern habe ich das mal gelesen, dass eben, wenn Männer Testosteron nehmen, dass dann der Körper mit der Eigenproduktion runterfährt. Unter dem Motto, ist ja genug da, muss er ja jetzt nicht selber produzieren. Und das wollte ich jetzt fragen, ob das dann mit der Hormonersatztherapie auch so ist, dass wenn man das dann von außen zuführt, dass der Körper die Restproduktion, die er macht, dann auch komplett einstellt, weil ja ist ja dann genug da. Und da hat sie gesagt, nee, das ist nicht so. Die Hormone sind ja eh nur noch, der Körper, Progesteron wird ja so gut wie gar nicht mehr produziert, also wirklich nur noch im Mindestmaße und das, der Rest auch. Und das ist nicht in so einer großen Dosierung, dass da eben der Körper dann komplett aufhören würde, Hormone zu produzieren. Und zur Dosierung hat sie mir gesagt, dass ich jetzt, das eine ist eine Kapsel, dann nehme ich halt eine Kapsel und das andere ist ein Gel. Und da kann man halt verschiedene Mengen nehmen. Und da hat sie gesagt, dass ich mit einem halben Hub anfangen sollte und dann einfach gucken, ob ich was merke und wie gut das funktioniert. Und wenn das keine Wirkung hat oder ich das Gefühl habe, es ist zu wenig und könnte ein bisschen intensiver sein, dass man dann eben einen ganzen Hub nimmt und so weiter. Ja. Und genauso macht das meine Freundin auch, mit der ich darüber gesprochen hatte. So, also das war für mich ein sehr erhellendes Gespräch und wie gesagt, meine sehr abfällige Meinung über die Ärzteschaft, die das also nicht abbrechen können, musste ich dann ein bisschen revidieren. Ja, und ich habe jetzt dieses Medikament, ich habe diese Medikamente bestellt, also ich habe dieses Rezept, habe die Medikamente bestellt, noch nicht bekommen und noch nicht angefangen. Das ist dann wahrscheinlich Stoff für eine folgende Episode. Aber ich wollte da auf jeden Fall nicht hinterm Berg halten, euch darüber in Kenntnis zu setzen, denn ich weiß, da draußen gibt es ganz, ganz, ganz viele von euch, die dieses Thema haben, wenn nicht alle. Und ich habe übrigens auch gefragt, wie lange man das nehmen soll. Und da gibt es ja immer dieses berühmte Window of Opportunity, also dass man das eben 10 Jahre nehmen sollte, bis zu 10 Jahre. Und ja, also das ist ist auch ein bisschen strittig, weil ich meine, wer hat sich diese 10 Jahre ausgedacht, ja? Und das ist nicht so, dass es 9 Jahre super ist und dann ab 10 Jahren plötzlich alles scheiße. Es ist also auch sehr individuell. Und man kann sich da so ein bisschen nachrichten. Und die Ärztin hat gesagt, dass man das einfach ausprobieren muss. Ja, dass man das dann irgendwann ausschleicht und dann einfach guckt, wie es einem geht damit. Ne? Und es sollte natürlich nicht das Ziel sein, dass man die irgendwie bis zu ans Ende seines Lebens nimmt, ihres Lebens in diesem Falle, sondern eben, dass man die eben für diese Übergangszeit wichtig sind. Und das können mitunter schon irgendwie ja, wie gesagt, 10, 15, 20 Jahre sein. Ne? Naja, also ich finde es total wichtig, offen und ehrlich mit allen Fakten auf dem Tisch über dieses Thema zu sprechen. Und ich kann euch nur sagen, wenn ich das mache, dann heißt das wirklich was. Und ich habe mir wirklich alles ganz genau angeguckt, alle Risiken und Nebenwirkungen und wie man das immer so schön sagt. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es jetzt das Richtige ist, in dieser Zeit mit den Symptomen, die ich habe, das mal anzugehen. Und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, was das für Auswirkungen hat, wie es mir geht damit und so weiter. Und ich nehme euch auf jeden Fall mit, denn ich denke, das ist für alle sehr hilfreich und informativ. So, jetzt habe ich alles gesagt zu dem Thema, was ich sagen wollte. Ach so, noch abschließend zu dem Eterno. Diese Privatpraxisfabrik, so ein bisschen war das ja. Und das fand ich schon mal krass. Das möchte ich nochmal am Ende nochmal sagen. Also, und mir wird immer klarer, auch hier gerade auf dem Land, dass diese Schere zwischen der normalen Bevölkerung, der Gesundheitsversorgung der normalen Bevölkerung und der Bevölkerung, die eben sich das leisten können, dass die immer größer wird. Denn auch überhaupt eine Gynäkologin zu finden, habe ich jetzt für meine Tochter auch nochmal probiert, die nehmen einfach alle gar keine mehr auf. Also alle sind einfach dicht. Hier auf dem Land ist das besonders schlimm. Meine Tochter fährt jetzt eben 2 Stunden zum Gynäkologen nach Berlin. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Also das ist schon schwierig, finde ich. Aber gleichzeitig bin ich ja auch der Überzeugung, und das möchte ich auch zum Ende jetzt nochmal loswerden, man muss ja auch nicht so oft zum Arzt gehen. Da habe ich auch letztens eine Studie drüber gelesen oder so einen Bericht, dass der höchste CO2-Ausstoß bei Personenverkehr ist der Verkehr von Leuten zum Arzt. Also das fand ich schon krass. Und kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist ja eigentlich eher der Personen, der Leute zum Job, würde ich sagen, ja. Keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch was falsch gelesen. Aber egal. Es ist auf jeden Fall so, dass die Leute alle viel zu viel zum Arzt gehen und dadurch unser Gesundheitssystem total überlasten und dadurch eben das bewirken, dass junge Leute, die vielleicht einmal im Jahr zur Vorsorge gehen, eben wie meine Tochter, dass die keinen Arzt und keine Ärztin mehr finden. Und es ist ja auch so, hier unser nächstgelegener theoretischer Hausarzt, ja, der nimmt auch keine Patienten mehr auf, weil der eben voll bis sonst wohin ist. Vor allen Dingen ist ja klar, mit alten Leuten. Und hier in unserer Gegend, da gibt es einfach überwiegend alte Leute, da die Jungen alle nach Berlin oder sonst wohin gezogen sind. Und diese alten Leute, kennt ihr ja auch, die rennen ja wirklich alle Nase lang zum Arzt. Und das war wirklich total absurd. Mein Mann war mit meiner Tochter bei dem Arzt, weil es ein Notfall war. Meine Tochter hatte so Verdacht auf Blinddarmentzündung. Und da hat er gleich 2 unseren alten Nachbarn getroffen. Das heißt, ich meine, hallo, wann gehen wir? Der ist zum ersten Mal bei diesem Arzt überhaupt gewesen und sofort hat er 2 Nachbarn, ich meine, so viele Nachbarn haben wir nicht, 2 Nachbarn getroffen, die da beim Arzt gesessen haben und gewartet haben. Und ich weiß das ja auch von anderen alten Leuten, die ich kenne, die rennen einfach die ganze Zeit zum Arzt. Ich meine, das wisst ihr auch, das machen alte Leute einfach so. Und das ist wirklich einfach, ich sag's jetzt mal, nicht gut. Denn so wird einfach unser ganzes Gesundheitssystem verstopft. Aber ich meine, man kann es ihnen nicht vorwerfen, denn den meisten geht es ja auch nicht gut. Ja? Es ist nicht nur so, dass es eine Art Beschäftigungstherapie ist. Und sie haben ja auch total viel. Denn sie haben nicht, und dafür bin ich angetreten, dass ihr nicht den gleichen Fehler macht, bei Zeiten für ihre Gesundheit und ihre Langlebigkeit gesorgt. Denn sie haben ja darauf gar keinen Acht gegeben. Und wiederum ist das ja auch so, dass das einfach nicht, angesagt war damals. Ja, das war, gab kein Bewusstsein dafür. Also sie sind ein bisschen entschuldigt, aber auch nicht so richtig, denn sie hätten noch genug Zeit gehabt, daran was zu ändern. Naja, und deswegen rennen die natürlich alle zum Arzt. Und ja, und daran sehe ich eben, dass es ein Riesenproblem ist und dass eben Leute, die sich das leisten können, eben Selbstzahler werden. Und das ist eigentlich total schade, weil grundsätzlich ist ja das Gesundheitssystem, was wir haben, eigentlich ja eine gute Sache, ja, so eine Krankenversicherung. Das ist ja eigentlich ein soziales, gut aufgestelltes System. Es ist natürlich vollkommen aus dem Lot geraten mittlerweile und ja, hier eine Beule wie ein Kropf und da viel zu wenig und so weiter. Und ein Gesundheitssystem ist es ja auch nicht, sondern es geht nur um kranke Leute, um Krankerhaltung zum Teil ja auch und die Löcher stopfen, wo es irgendwie geht. Aber das ist auch ein Thema für einen anderen Podcast und ich möchte mich ja hier auch, wie gesagt, nicht beschweren. Es ist einfach nur so, dass ich immer wieder und deswegen an dich appelliere, sorge bei Zeiten für deine Gesundheit und du tust allen, nicht nur dir einen großen Gefallen, sondern auch dem Kollektiv. Und es geht um das Kollektiv immer wieder und in den Zeiten, in denen wir uns befinden, gerade umso mehr und immer, immer mehr. Denn wir sind alle eins. Denk dran. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz gesunde, quick vitale Zeit, bis wir uns wieder hören. Und ich umarme, ich drücke dich und sag ja, ciao, ciao. Wenn diese Episode dich bereichert hat, dann bitte teile sie, sende sie an jemanden, dem das helfen könnte zu heilen oder eine neue Perspektive zu schaffen im Leben. Bitte tag mich beim Teilen, was du gelernt hast in der Episode oder was du besonders toll fandst. Gerne auf Instagram @dr.b.judith und schicke mir gerne per DM auf Instagram Fragen, die du möglicherweise hast oder gib mir Feedback. Ich freue mich total auf den Austausch mit dir. Tausend Dank für deinen Support. Abonniere gerne diesen Podcast. Ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit wir gemeinsam weiter wachsen können. Vielen lieben Dank und bis ganz bald.